Ihr habt heute vom Landtag protestiert. Vielleicht kannst du noch kurz berichten, mit wem habt ihr protestiert, wer hat protestiert und wurdet ihr wahrgenommen?
Also zum Protest aufgerufen hatten verschiedene Gruppen. Also zum Beispiel die afghanische Kulturgruppe hier in Dresden, die AG Asylsuchende Sächsische Schweiz aus Erzgebirge, ein langjähriger Partner von uns, der im Endeffekt auch schon seit vielen Jahren mit Geflüchteten zusammen in einem sehr schwierigen Landkreis hier arbeitet. Wir hatten Vertreter von der evangelischen Kirche, der Gefangenengewerkschaft, aber dann eben auch Romano Sumnal, eben für Sinti und Roma sozusagen, und halt eben der Sächsische Flüchtlingsrat hat eben zu diesem Protest aufgerufen. Unserer Schätzung nach waren ca. 100 Personen vor Ort gewesen. Es war ein sehr positiver, ein kreativer Protest. Wir haben mit Kinderkreide Nachrichten auf dem Landtagsplatz hinterlassen. Wir hatten Fotoaktionen gemacht gehabt. Wir hatten sehr gute und intensive Redebeiträge. Wir hatten Leute, die musikalische Darbietungen erbracht haben. Also von daher sind wir alle, denke ich, sehr gestärkt und mit einem positiven Eindruck aus dieser Kundgebung wieder an unsere Arbeitsplätze zurückgekehrt. Und ich denke auch, das zeigt auch zeigt eigentlich auch die mediale Wahrnehmung, dass es auch schon aufgenommen wurde, das wurde wahrgenommen. Und uns war es halt eben wichtig, dass auch, sage ich mal, wenn diese Abstimmung die ganz trockenen Tüchern halt war und kaum mit Überraschung zu rechnen gewesen ist, uns einfach wichtig war, das nicht unwidersprochen halt hinzunehmen, zu zeigen, hey, hier sind Leute, die haben eine Stimme, davon machen wir Gebrauch und wir äußern unsere Kritik gegebenenfalls eben auch durch einen Protest an einem schönen sonnigen Tag mitten vorm Landtag.
Wir reden über einen Ausreisegewahrsam, was nicht abschiebehaft meint. Über die Unterschiede bzw. Nicht-Unterschiede können wir im Laufe des Gesprächs gerne nochmal reden. Aber meine erste Frage wäre, warum in Sachsen, wo kommt jetzt die Notwendigkeit her?
Also die Notwendigkeit für den Ausreisegewahrsam sieht das Innenministerium in den 1000 gescheiterten Abschiebeversuchen letztes Jahr. Wo sie halt eben sagen, dass diese Leute sich halt eben rechtswidrig ihrer Rückführungs- oder Abschiebemaßnahme entzogen haben und halt eben um in Zukunft ja besser diese Rückführungsabschiebemaßnahme halt eben durchzusetzen, sieht jetzt halt eben das Innenministerium bzw. die Staatsregierung den Anspruch halt eben hier dieses Ausreisegewahrsam zu installieren mit Plätzen von 20 bis 30 Personen. Ohne konkret jetzt zu sagen, wie diese genau ausgefüllt werden, in welchem Rhythmus oder welchem Takt mehr oder weniger die halt auch genutzt werden. Aber das ist mehr oder weniger zumindest die offizielle Version, die halt eben immer wieder gebracht wird, warum jetzt Sachsen diesen Ausreisegewahrsam halt eben benötigt.
Was ist eure Position dazu?
Also unsere Position ist erstmal strikt, dass wir dieses Ausreisegewahrsam ablehnen, da wir prinzipiell die Inhaftnahme von schutzsuchenden Menschen ablehnen. Das Problem hierbei ist halt nämlich, dass in dieses Ausreisegewahrsamvollzugsgesetz das Strafgesetzbuch halt eben Einzug gehalten hat, was unserer Meinung nach halt eben ein Riesenproblem ist, da halt eben hier Leute in Haft genommen werden, ohne ja im Endeffekt wirklich eine Straftat begangen zu haben. Das einzige Verbrechen, sage ich mal in Anführungsstrichen, was sie halt eben begangen haben, ist den falschen Pass zu haben. Ja, und das unterscheidet sie halt eben oder macht sie halt eben dafür prädestiniert, in diesen Ausreisegewahrsam halt eben festgesetzt zu werden. Ein weiteres Problem ist auf jeden Fall, dass alle Gruppen, alle Altersgruppen, alle geschlechtsspezifischen Gruppen halt eben trifft, also Frauen, Familien mit Kindern, Alleinreisende oder beziehungsweise unbegleitete Minderjährige, natürlich aber eben auch alleinstehende Männer jeden Alters. Und das kann hier ganz klar eben zu einer Retraumatisierung führen oder eben zu einer erstmaligen Traumatisierung, weil es natürlich ein tiefgreifendes Erlebnis ist, halt eben inhaftiert zu sein. Damit verbunden natürlich auch die Sorge, dass Menschen erkranken, die entweder schon mit physischen oder psychischen Problemen halt eben inhaftiert werden und dass sich dort dieses Krankheitsbild entweder noch verstärkt oder sogar halt eben neue Krankheitsbilder entwickeln und ausbrechen. Also das ist auch eigentlich ein Riesenproblem, was bedacht werden muss, wenn man Menschen in Haft nimmt.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es auf der einen Seite natürlich diese humanistische Perspektive, so im Sinne von, so eine Abschiebehaft ist einfach unmenschlich und betrifft ja Geflüchtete, die keine Verbrecher sind. Und auf der anderen Seite dann eben die ganzen juristischen Aspekte, die mehr oder weniger gut oder schlecht jetzt umgesetzt sind in diesem Gesetz. Ne? Jetzt ist Sachsen das zweite Bundesland, was diesen Ausreisegewahrsam überhaupt einführt nach Hamburg. Ja. Vielleicht mit den Erfahrungen aus Hamburg oder überhaupt. Vielleicht auch nochmal kurz auf den Unterschied zwischen Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam zu kommen. Vielleicht fangen wir so rum an. Was ist dieser Ausreisegewahrsam, ist das in einem Abschiebehaft Light?
Genau, dieses Ausreisegewahrsam kann man tatsächlich so als Abschiebehaft Light halt eben beziffern. Ja, also die Maximaldauer hier, dem Menschen dieses Ausreisegewahrsam zu nehmen, beträgt 4 Tage. Die Grundvoraussetzung dafür ist, also das muss eben die zuständigen Amtsrichter bzw. Haftrichter halt eben überprüfen, ob halt eben ja die Voraussetzungen für die Abschiebung halt eben schon gegeben sind. Also ist der Flug gebucht bzw. steht die Chartermaschine bereit oder findet halt eben eine Landrückführung halt eben statt. Also das muss halt eben schon alles organisiert sein und feststehen. Und bei der Abschiebehaft ist es halt eben so, dass dort erstmal Menschen in Haft genommen werden, ohne dass es konkrete Rückführungsmaßnahmen gibt. Ja, also teilweise ist es halt eben so, dass Menschen in Abschiebehaft genommen wird und erst währenddessen zum Beispiel die Passbeschaffung überhaupt läuft. Also erst dann die deutschen Botschaften sich mit den ausländischen Botschaften in Kontakt setzen, ja, verschiedene Clearingstellen bei der Bundespolizei eben für die Passbeschaffung beauftragt werden oder generell erstmal überhaupt die ganzen Rückführungsmaßnahmen organisiert und geplant werden. Also das ist eigentlich im Endeffekt der große Unterschied. Und die Abschiebehaft kann halt, wie gesagt, also ja, ein Jahr Minimum halt eben betragen und beim Ausreisegewahrsam sind es momentan erstmal nur 4 Tage, obwohl dort der Bundesgesetzgeber auch schon überlegt, das Ausreisegewahrsam auf 14 Tage auch zu erweitern. Genau, also das sind halt im Endeffekt erstmal so diese rechtlichen Unterschiede oder die groben Unterschiede zwischen dem Ausreisegewahrsam und der Abschiebehaft.
Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, wen betrifft sowas?
Ja, also das betrifft halt eben Menschen, die laut Gesetz vollziehbar, also sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig sind, deren Asylantrag abgelehnt wurde, dessen Klagen vor dem Verwaltungsgericht oder vor den oberen Verwaltungsgerichtsinstanzen entweder abgelehnt wurden oder gar nicht die Möglichkeit hatten, aufgrund der finanziellen Engpässe überhaupt diesen Rechtsschritt zu gehen, deren also die Aufenthaltsgestattung eingezogen wurde, eine Duldung ausgestellt bekommen haben und somit also vollziehbar ausreisepflichtig sind und im Endeffekt nur darauf gewartet wird, dass die Ausreise auch vollstreckbar wird. Also das ist ja immer noch das größte Hindernis, was meistens halt im Weg steht, also dass entweder gültige Pässe fehlen, dass es entweder noch keine Chartermaschine gibt oder dass ja humanitäre Gründe entgegenstehen, wie, ich sag jetzt mal, Schwangerschaft, Krankheit etc. Und hier will man jetzt halt eben durch dieses Ausreisegewahrsam, wenn Leute eben diese Hindernisse nicht bestehen, halt um auf Nummer sicher zu gehen, die Leute in Ausreisegewahrsam halt eben nehmen, dass man dann wirklich spätestens dann eben nach 4 Tagen die Person an den gecharterten, die gecharterten Maschine halt eben bringt und in das Herkunftsland zurückschickt. Mhm.
Jetzt weiß ich nicht genau, in Hamburg, wie erwähnt, wurde das erstmals eingeführt, also ist ja eine bundesgesetzliche Grundlage vorhanden, ne, die landesgesetzlich ausgeführt werden muss. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was die Erfahrungen aus Hamburg sind?
Ja, also was wir aus Hamburg halt eben wissen, beziehungsweise was uns eben aus Hamburg halt zugetragen wurde, ist, dass die Einrichtung sich erstmal in der Nähe vom Flughafen halt befindet, was ja schon mal ein großer Unterschied zu Dresden halt ist. Also hier soll das Ausreisegewahrsam auf dem Gelände der momentanen Erstaufnahmeeinrichtung Hamburger Straße entstehen. Und das nächste Problem ist ja, normalerweise sieht der Gesetzgeber halt vor, Ausreise- oder Abschiebehaft in der Nähe von, ich sag mal, internationalen Flughäfen oder Flughäfen mit internationalen Zielen halt eben unterzubringen. Und das ist ja in Dresden schon mal gar nicht möglich, wenn man sich den Flugplan eigentlich anschaut. Deswegen ist ja hier schon mal interessant, wie dann eigentlich verfahren wird, ob zum Beispiel dann eher der Flughafen Leipzig-Halle angesteuert wird oder dann halt die Personen nach Berlin-Tegel zum Beispiel gebracht werden. Und in Hamburg ist es tatsächlich so, dass die Unterkunft eigentlich meistens leer steht. Und in Sachsen sind für dieses Jahr 3 Millionen Euro beanschlagt, praktisch für diese für dieses Ausreisegewahrsam. Und wie gesagt, 20 bis 30 Plätze sollen wohl maximal zur Verfügung stehen. Und da sind wir halt eben doch recht skeptisch, ob das dann auch so genutzt wird.
Also bei den Abschiebungen in Sachsen hört man ja öfter mal wieder, dass einfach Leute abgeschoben werden, wo also juristische Fragen noch offen sind. Teilweise mit also dann schweren, ja, also so aus humanistischer Perspektive, ganz, ganz vielen schwerwiegenden Fragen, die da offen geblieben sind. Jetzt habe ich vor kurzem gehört, dass 80% der Bescheide, die zugestellt wurden, fehlerhaft sind. Sind das auch eure Zahlen?
Genau, also die 80% kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also wir haben jetzt keine statistische Erhebung hier bei uns in der Asylverfahrensberatung gemacht. Es gibt ja ähnliche Fälle, gerade jetzt bei dieser Nachüberprüfung im Bundesamt, auf aufgrund dieses Terrorfalls, rechtsextremistischen Terrorfalls durch diesen Franco A., wurden ja gesagt, dass von diesen 2000 überprüften Bescheiden jetzt schon 10-15% fehlerbehaftet halt waren. Das Oberverwaltungsgericht Baden-Württemberg hatte die Rechtsbehelfsbelehrungen in den Bescheiden kritisiert, da sie halt eben falsch formuliert waren und somit dadurch schon alleine formell eine hohe Fehlerquote halt eben aufgetreten ist. Und gerade durch die schnelle Abarbeitung der Anträge im Bundesamt, also letztes Jahr 700.000 Anträge durch die Wirtschaftsprüfer von McKinsey oder Ernst & Young, sind natürlich die Quantität in der Abarbeitung halt eben gestiegen, aber da gleichzeitig die Qualität gesunken. Also das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir auch hier machen, und das ist auch immer der erste Blick, den wir machen. Also wenn jemand zu uns kommt in die Beratung und seinen BAMF-Bescheid vorlegt, schauen wir immer zuerst auf die formellen Fehler oder auf die inhaltlichen Fehler, die gemacht werden, und es ist tatsächlich so, dass sich da in den letzten Monaten verstärkt oder verhäuft halt eben eine Fehlerquelle finden lässt.
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe die 80% falsch wiedergegeben, das bezieht sich nämlich auf Haftbeschlüsse für die Abschiebehaft, wo die fehlerhaft sind, aber das Problem ist ja wahrscheinlich das gleiche, ne? Dass sozusagen, bevor das überprüft werden kann, die Leute im Prinzip schon abgeschoben sein könnten, ne?
Genau, also das große Problem ist ja, die meisten, von denen wir ja eben hier reden, kommen aus diesen sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Also das ist ja etwas, wo das sächsische Innenministerium halt eben versucht, die Leute schnell abzuarbeiten, schnell abzuschieben, also auf den Westbalkan. Und hier ist halt eben das Problem, dass eine Klage gegen einen Bescheid jetzt offensichtlich unbegründet keine aufschiebende Wirkung hat. Ja, also das heißt, die Personen könnten also eine Klage stellen, könnten abgeschoben werden und irgendwann erst ein Jahr später, sage ich mal, wenn die Personen schon wieder lange in ihrem Herkunftsland sind, würde dann irgendwann mal der Fall vor Verwaltungsgericht bearbeitet werden. Sie müssten also immer einen Eilantrag dazu stellen, und auch nur wenn der Eilantrag positiv beschieden wird, hätten sie überhaupt die Möglichkeit, dass die Klage eine aufschiebende Wirkung hat und sie zur Durchführung dieses Klageverfahrens hier in Deutschland aufhalten könnten. Also da sind ja schon die rechtlichen Hürden extrem hoch für diese Person. Erstens, das zu verstehen ist schon schwierig für Leute, die der deutschen Sprache vielleicht noch nicht so lange mächtig sind. Und zweitens ist halt ein anderes Problem: Anwältinnen und Anwälte, die im Asyl- und Aufenthaltsrecht tätig sind, sind auf Monate hinaus ausgebucht, sage ich mal, oder überbelegt und haben halt kaum noch die Möglichkeiten oder Kapazitäten, Personen, die wirklich schnell eine Beratung brauchen, eben noch aufzunehmen und deren Klage bzw. Eilanträge abzuarbeiten. Ja, also wenn man sich halt eben bedenkt, 700.000 Anträge letztes Jahr, die Verwaltungsgerichte sind massiv überfordert und man hat im Endeffekt nur eine Woche Zeit, die Klage mit dem Eilantrag zu stellen, und das ist für viele Leute eine extreme Hürde, hier wirklich eine juristische Vertretung zu finden in dieser kurzen Zeit, die sich dann auch noch mit dem Thema auskennt und die Person wirklich professionell vertreten kann. Mhm.
Gut, also wir haben die humanistische Perspektive, ne? Dann die ganzen juristischen Fragen, die im Gesetz sozusagen fragwürdig geregelt sind zumindest, ne? Ja. Genau, und dann noch diese Perspektive, dass die also Abzuschiebenden kaum Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Aber so zur politischen Bewertung, was ist denn da eure Perspektive drauf? Ist das Symbolpolitik, was da die Koalition in Sachsen macht? Oder also werden dadurch die abzuschiebenden Zahlen enorm ansteigen? Was ist jetzt der Hauptkritikpunkt aus politischer Perspektive an diesem Gesetz?
Also was wir halt eben hauptsächlich kritisieren, ist, dass, wenn man jetzt mal so zynisch spricht, ja diese ganze Abschiebungsmaschinerie ja schon auf Hochtouren läuft. Also letztes Jahr mehr als 3.300 Personen abgeschoben, doppelt so viele wie im Jahr 2015. Wenn man das mal in der Quantität halt eben vergleicht, ist es im Bundesdurchschnitt eigentlich Spitzenplatz. Nur Nordrhein-Westfalen hat eigentlich mehr abgeschoben, die nehmen aber natürlich auch deutlich mehr Personen insgesamt halt eben auf. Also von daher kann sich Sachsen eigentlich gar nicht beschweren, was das angeht. Und es ist tatsächlich so, und das ist eben doch unsere Vermutung, wir haben Bundestagswahlen im September, auch die Landtagswahl ist nicht mehr so lange hin, und das natürlich hier versucht die CDU sich vom politischen Druck aus von rechts außen, aber vielleicht auch gegenüber potenziellen Wählerinnen und Wählern oder aber auch verloren gegangenen Wählerinnen und Wählern, also vor allem hier eben an die AfD, versucht zu profilieren, versucht Härte zu zeigen. Auch die SPD auf Weisung des neuen Parteivorsitzenden Martin Schulz, ja, der gestern gesagt hatte, dass halt straffällig gewordene Geflüchtete eben abzuschieben sind. Also natürlich jetzt auch hier die sächsische SPD halt eben mitzieht und Härte zeigen möchte. Und es ist natürlich schon zu vermuten, dass es eher ein populistisches Instrument halt ist, um sich halt eben der Wählerschaft gegenüber zu profilieren. Denn es ist nun einmal so, die sächsische Landesregierung hat zu keiner Zeit versucht, überhaupt irgendwie mildere Mittel in Erwägung zu ziehen. Also sprich eine Meldepflicht für vollziehbar ausreisepflichtige Personen, eine Kautionshinterlegung oder die Abgabe von Passdokumenten. Also all sowas wurde ja momentan oder bis dato überhaupt nicht praktiziert oder in Erwägung gezogen durch die Ausländerbehörden. Und man greift also hier prompt zur Ultima Ratio, dem Ausreisegewahrsam, plant schon das neue Gesetz praktisch für Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft, ohne dass dass die Unterschrift oder dem ersten überhaupt trocken ist. Und natürlich denken wir hier, dass hier ganz klar versucht wird, sich gegenüber rechts außen zu profilieren und harte Kante zu zeigen.
Ja, mit knallharten Folgen für die Betroffenen, muss man ja in dem Fall sagen, ne?
Natürlich, also die Leidtragenden sind natürlich Geflüchtete, aber das ist ja momentan in allen politischen Diskussionen, das ist nun mal das Thema Nummer eins, und diese Menschen werden jetzt hier zur Verhandlungs- und Spielmasse gemacht, ja, und praktisch auf dem Rücken derer Schicksale, muss man ja ganz klar so sagen, wird halt eben Politik gemacht, um sich halt irgendwie profilieren zu können, um noch ein paar Prozentstimmen für die nächste Wahl einzufangen.
Ja, über die CDU braucht man in so einem Fall wahrscheinlich nicht reden. Deren Agieren in Sachsen ist ja lange bekannt und irgendwie sehr AfD-nah, können wir vielleicht vorsichtig sagen. Aber so ein bisschen Zucken im Mundwinkel kriegt man doch immer noch, wenn die SPD bei sowas so offensichtlich ohne großen Widerstand zu leisten einfach zustimmt. Jetzt weiß ich nicht, ihr seid ja im Prinzip, die ihr in der Flüchtlingshilfe aktiv seid, wäret ja die Lobbyorganisation für sowas. Kannst du sagen, inwiefern ihr da mit der SPD, also es gibt ja auch noch die Integrationsministerin, die ja irgendwie eine wahrscheinlich relativ positive Rolle spielt, was diese Thematik angeht, wie ihr das wahrgenommen habt in der Auseinandersetzung mit den Parteien?
Ja, genau. Also wir hatten im vergangenen Jahr, im November 2016, einen Appell verfasst gehabt, der sich bereits gegen den Ausreisegewahrsam gerichtet hatte, den versucht aus verschiedenen rechtlichen, humanistischen Gründen unseren Protest, halt unseren Appell halt eben auch zu begründen, Argumente halt eben dagegen zu nennen. Wir haben eine ganze Menge Unterstützerinnen aus verschiedenen, der Vereinslandschaft hier in Sachsen, aber eben auch aus der Zivilgesellschaft gefunden, die sich unserem Appell angeschlossen haben. Und im Endeffekt hatte sich der innenpolitische Sprecher der SPD an uns gewandt und hat eben nur versichert, dass sie halt sich an die Rechtsstaatlichkeit halten werden. Was anderes habe ich jetzt auch erstmal nicht erwartet. Was wir allerdings mit Bedauern feststellen müssen, ist, dass wir es nicht geschafft haben oder dass es generell momentan nicht möglich ist, die Sozialdemokratie in ihrem humanen Gewissen zu packen. Das scheint im Endeffekt nicht mehr zu geben. Also spätestens seit heute hat man die CDU rechts überholt. Ja, also Leute, die die Plenarsitzung verfolgt haben, haben betont, dass die SPD einen deutlich schärferen Ton angeschlagen hat, als das die CDU gemacht hat. Und also hier muss man sich schon fragen, ob man in Zukunft in der SPD überhaupt noch einen Gesprächspartner hat.